Guten Morgen. Glaubt ihr mir? Entschuldigung, falscher Text. Ich will ja keine Angst machen, aber die Frage ist heute Morgen schon. Glaubt ihr mir, dass ich dieses kleine, aber feine Spielzeug zum Laufen bekomme?
Ja.
Okay, bitte Handzeichen, wer ist dafür, wer ist dagegen? Also wer sagt, ja, der Giger, der schafft das Ding zum Laufen zu bringen? Hände hoch! Nicht alle, okay. Darf ich fragen, warum?
Ich habe öfters gemacht.
War das an? Also hier, es wurde schon öfters gemacht. Vielleicht darf ich noch hier drüben fragen, wieso glaubt ihr, dass ich das könnte?
Nicht verstanden, was du da gefragt hast. Nochmal.
Warum ihr glaubt, dass ich die Kettensäge hier im Gottesdienst zum Laufen bekommen würde?
Da denke ich schon, dass das kannst, ja.
Gut, das pure Vertrauen freut mich. Vielen Dank euch. Soweit, so gut. Die Frage ist nur, was passiert, wenn... das Leben... etwas ernster wird. Ihr wisst ja, damit wir glauben, Blutabnahme. Meine Freunde, wer von euch glaubt mir heute Morgen, dass ich ihm hier vollkommen artgerecht eine Ampulle Blut abziehen darf? Hände hoch, wer glaubt mir? Jawohl! Hier hinten, Freiwillige vor. Ich meine, Kettensäge anschmeißen wird nicht gehen wegen den Rauchmeldern. Aber ein bisschen Blutstropfen auf dem Teppich, der schadet bestimmt nichts. Also, hier vorne, Freiwillige. Okay. Ich muss erst mit meinem Mikrofon rumgehen. Wieso glaubst du, dass ich das nicht kann?
Weil dir vielleicht die Ausbildung dazu fehlt.
Okay, weil ich vielleicht nicht dazu ausgebildet werde. Hier drüben... Oder hast du mir geglaubt? Nee, hast du nicht. Und warum?
Ich weiß, wie schwer das ist.
Okay, sie weiß, wie schwer das ist. Danke euch. Damit wir glauben, und ich sage euch einmal, es ist besser für euch und mich, dass ihr kein Blut abnehmt, weil dann müsst jemand anders den Text vorlesen. Ihr wisst nicht, ob in der Säge Sprit ist, ein Vergaser drin ist. Und ihr habt auch genauso keine Ahnung, ob ich vielleicht eine Ausbildung habe als Krankenpfleger in meinem ersten Leben oder im Roten Kreuz tätig bin. Aber ihr glaubt, oder ihr glaubt eben nicht, dass es bestens bezeugt sein soll, das Tun und das Handeln, durch welche Taten auch immer, haben wir letzte Woche gehört vom Daniel. In Johannes 5, 36 haben wir gelesen, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und genau da knüpfen wir heute an. Jesus vollbringt weitere Wunder. Er agiert göttlich, menschlich, absolut unbegreiflich. Aber es verdeutlicht mehr als alles andere seine Macht, seine Allmacht und damit auch seine Glaubwürdigkeit. Gott bezeugt damit ganz klar die Sohnschaft von Jesus und gibt den Leuten damals und uns heute damit den Beweis dafür, dass es hier nicht um irgendeinen religiösen Spinner, so einen weltverbesserten Fuzzi, so einen Gutmenschen handelt. Nein, Gott selbst ist es, der in Jesus Christus Mensch wurde. Warum? Damit wir glauben, damit wir ihm glauben, damit wir glauben, dass er uns erdacht hat, dass er uns gemacht hat, dass er uns liebt und das nicht erst, seitdem wir uns für ihn entschieden haben. Nein, er liebte uns schon viel, viel vorher. Dass er einen Plan mit uns vorhat, dass Jesus am Kreuz der einzige Weg ist, dass wir zu ihm, dem heiligen Gott, kommen können. Denn in Johannes 14, ein paar Verse später, lesen wir dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Die gesamte Predigtreihe hier im Johannesevangelium steht genau unter dieser Prämisse, damit ihr glaubt. Ich will nicht den Zeigefinger hier erheben und auf euch zeigen, wer von euch glaubt. Und ich glaube vielmehr, das sollte heißen, oder könnte auch heißen, damit wir glauben. Und damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Kommt auch später im Johannesevangelium vor. Das ist diese ganze Erklärung. Warum sollen wir glauben, damit wir Leben haben in seinem Namen? Im 6. Kapitel heute schauen wir uns wundersame Begegnungen an, die uns einmal mehr erklären und zeigen, dass Jesus wirklich glaubwürdig ist und wir ihm voll vertrauen können. Nicht so leicht, wie ihr vorhin alle die Hände hochgerissen, ja, Kettensäge geht klar, da ist nichts drin, kein einziger Tropfen Sprit, der hätte mich totgezogen heute früh. Und ihr habt Angst gehabt vor der Spritze und ihr habt auch recht gehabt, ja? Ihr habt geglaubt, vielleicht kann es nicht, aber in der Bibel lesen wir schwarz auf weiß, was Jesus kann und was er nicht kann. Hat nichts mit hier Wagen, Prognosen zu tun, sondern mit Tatsachen. Das Thema heute heißt, damit wir glauben, mehr als satt zu werden. Wir schlagen gemeinsam auf Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 21. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr es auch hier mitlesen. Geht's los. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa nach bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer und es waren etwa 5000. Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihnen das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Wir wissen, dass Johannes besonders klar gesehen hat, sprich sehr genau gehört und verstanden hat, dass es im Kommen Jesu und in seiner Sendung von Gott nur um das eine geht: Glauben oder Unglauben. In diesen beiden Abschnitten heute, die ich gelesen habe, wollen wir uns die anschauen unter 3 Punkten. Erstens die Herausforderung, zweitens der Erkenntnisgewinn und drittens der Kontrollverlust. Wir schauen uns an, erstens die Herausforderung, die ersten 9 Verse. Wir werden nicht jeden Vers durchgehen, ihr kriegt es mit, ein paar Verse kommen und ansonsten lauscht gut. Zwischen Kapitel 5 und aus den letzten Wochen und der Jesu Wirken heute in der Gegend im See Galiläa liegen ungefähr 6 bis 12 Monate. Also ein ganzer Zeitraum ist jetzt vergangen und Jesus ist unten aus dem Raum um Jerusalem hier nach ganz oben in den Norden gezogen, See Genezareth, seht ihr oben mittig im Bild, Kapernaum ist noch angegeben, aber rechts davon, wir sehen es auf der rechten Karte, See Genezareth an der rechten Küste, dort in dem Gebirge, in den Bergländern, wo die vielen Brotzeitbänkchen gemalt sind, dort drüben ist Jesus jetzt angekommen. Er ist dort im Norden und er will alle Menschen erreichen. Er hat Jerusalem und Judäa verlassen, ist nach Galiläa und harrt dort aus der Dinge, die da kommen. Die Menschen folgen ihm dorthin, nicht aus Glauben, sondern aus der reinen Neugierde heraus aufgrund der Wunder, die er vollbracht hat. In Vers 26, den wir nächste Woche noch genauer hören, verdeutlicht Jesus das, wenn er sagt, Jesus antwortete dem Volk und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Es ist ja ganz speziell mit den Leuten, die um Jesus rum sind. In Markus 6, wo wir die gleiche Geschichte lesen, wird es verdeutlicht, um wen sich hier Jesus kümmert. Als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Johannes zeigt hier uns als Leser ganz deutlich diese menschliche, diese mitleidende Seite Gottes in Jesus. Er kam nicht einfach nur auf die Erde, um seinen Job zu erfüllen. Nein, sondern um wirklich uns Menschen in unseren Ängsten und Sorgen und Nöten zu begegnen und ihnen damals, ja uns heute, da zu helfen. Jesus spricht also jetzt zu dieser Menschenmasse, zu dieser Menschenmenge, die da zu ihm gefolgt ist ins Gebirge und nach mehreren Heilungen noch und Seelsorge und Predigten, was er alles so einen Tag mit sich brachte, war eine ganze Weile vergangen. Und jetzt kommt die Frage auf, wie soll der Tag zu Ende gehen? Menschlich, korrekte Frage. Wir müssen davon ausgehen, wenn wir von 5000 Männern lesen, dass hier um die 20.000 Personen um Jesus lagerten. Und hatten dort schon einige Stunden ausgeharrt. Vers 5 spricht Jesus zu Philippus. Jetzt gut zuhören. Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? In Matthäus 14 und in Lukas 9, wo wir die Geschichte ebenfalls nachlesen können, lesen wir, dass die Jünger zu Jesus kamen und ihn fragten, wie es denn mit dem Volk weitergehen soll. Ja, wie passt es jetzt zusammen, wenn wir die Bibel lesen und verschiedene Aussagen lesen? Das löst sich auf, wenn wir uns im Klaren werden, dass Johannes hier ganz stark betont, dass Jesus die handelnde, die treibende Kraft ist. Die Jünger haben das große Ganze im Blick und haben Angst, dass das Volk jetzt ihnen zusammenklappt nach diesem heißen langen Tag. Aber Johannes, es ist ganz wichtig, dieses Detail, wer wirklich handelt, zu erwähnen und herauszustellen, dass Jesus ganz der Herr ist. Gleich tut es einen Schlag, nicht erschrecken. Genau. Er ist der Herr, aus dem die Initiative ergreift und die Handlung einleitet, die zu dieser Selbstoffenbarung führen soll. Dieses Werk hier wird dem Sohn vom Vater gegeben, auf den Jesus hört, auf den Vater, und er hört nicht auf die Menschen. In Vers 6 kommt diese Bestätigung, warum Jesus das hier getan hat, um den Glauben der Jünger zu prüfen und um seine Allmacht zu demonstrieren. Vielmehr um zu zeigen, ich bin Gott, mir entgeht nichts, ich bin nicht von euch abhängig, sondern ihr von mir. Also glaubt und vertraut mir. Dass es in den anderen Schriften augenscheinlich anders dargestellt wird, liegt auch vielleicht ein Stück weit in unserer Wahrnehmung. Es mag sein, dass die Jünger unruhig wurden in Bezug auf den Tagesablauf, aber das konkrete Vorgehen und die damit beabsichtigte Lektion bestimmte Jesus ganz allein. Und diese Lektion trifft als erstes Philippus. Der sappt voll rein, schmeißt sein Hirn an und überlegt hin, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können. Er sucht nach Geld. Wenn er 200 Denare auftreiben würde, 200 Denare entspricht 8 Monatslöhnen. Wir müssen uns im Klaren sein, die Jünger damals zogen umher mit maximal so einem Päckchen, was sie hatten. Dass sie Geld in so einer Menge jemals besessen hätten oder haben, war unvorstellbar. Und es wird ganz schnell klar, diese 8 Monatslöhne, selbst wenn sie jetzt hier auffindbar wären, würden nicht reichen, um für jeden Brot zu kaufen. Geschweige denn, wo kriege ich auf einmal in welcher Bäckerei für 20.000 Leute Brötchen her? Wird auch heute noch schwierig. Schwuppdiwupp ist er entkräftet. Wer von euch hat die Geschichte schon mehr als 5-mal gehört? Wem von euch ist aufgefallen, was Philippus aufgetragen wurde und was er gemacht hat? Mir auch nicht. Im Text steht, Philippus hat seinen Auftrag überhaupt nicht verstanden. Die Frage ist, wo kaufen wir Brot? Und nicht, wie viel Geld haben wir? Was fehlt? Der Blick auf Jesus. Anstatt kurz nachzudenken und zu merken, es wird nichts. Alleine loszugehen und aus eigener Kraft es zu probieren und irgendwie es möglich zu machen, ist der Antrieb, ist die Devise. Der Meister hat es doch beauftragt. Das muss doch möglich sein. Wie Philippus hier handelt, ist exakt der Spiegel, der mir gilt und der jedem von euch gilt. Wir bekommen eine Aufgabe und anstatt erstmal zu Jesus zu gehen, vor Gott zu kommen und das Anliegen im Gebet vor ihn zu bringen, reißen wir uns erstmal die Beine aus. Und dann, wenn wir merken, wir schaffen es nicht, dann kommen wir doch wieder kleinlaut zurück und winseln um Hilfe. Oder? Unsere Mentalität ist doch genauso. Von den Männern vielleicht noch mal mehr. Neues Projekt auf der Arbeit bekommen und los, gib ihm, wir werden. Oder momentan auch, ganze Saison geht los, Baumärkte werden leer gekauft, Projekte daheim hochgezogen, neue Baupläne und Feuer. Bei den Frauen ist es vielleicht auch auf der Arbeit so oder im Haushalt so, irgendwas Neues steht an oder ein Geburtstag, eine Hochzeit, eine Taufe und es geht los, Deko, Essen, organisieren, wer kommt, wer sitzt wo. Aber erstmal innezuhalten. Und in all diesen alltäglichen Dingen Gott in vollem Vertrauen mit hineinzunehmen und alles aus seiner Hand zu empfangen und in seine Hand zurückzulegen, scheint für uns leider in der Regel utopisch. Und dann, wenn wir an unsere Grenze, an unserem Scheitern immer näher kommen, dann wird Gottes Hilfe auf einmal ganz wichtig. Dann kann er gar nicht schnell genug unser Gebet erhören. Und wir werden trotzdem irgendwie auch kleinlaut. Lasst uns unser Denken umwandeln. Weg von diesem, erst probiere ich es alleine, hin zu, okay Gott, wenn du mir alles so gibst und in mein Leben stellst, beziehungsweise mich mit meinem Leben in Situationen hineinstellst, dann will ich das zu deiner Ehre tun und bitte dich um Führung, um Unterstützung, um Gelingen. Vollkommen egal, ob es der 80. von Tante Elsa ist oder die neue Keuanlage mit Quellstein. Wenn wir es für ernst nehmen, dass Christus der Herr über unser Leben ist, dann soll er bitte auch dabei, also mitten im Leben, unser Herr sein. Mir fällt es oftmals schwer, gerade so beim Holzmachen mit der Kettensäge und die frisst sich durch die Stämme Stück für Stück und machst du halt so. Warum? Wieso? Weshalb? Ist halt so. Und dann kommt der Moment, wo ich Gott dankbar werde, weil ich merke, ich darf das tun, ich kann das tun, es macht mir Freude, es versorgt uns und ich kann anfangen, ganz regelmäßig zum Gleichklang der Motorsäge in Lobpreis zu verfallen. Klingt witzig, ist aber so. 1. Korinther 10, 31 spiegelt genau das wider. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Philippus ist losmarschiert. Wir marschieren ganz oft los, ohne uns die Frage zu stellen. Und jetzt kommt Andreas. der Bruder von Simon Petrus, und bringt seine Erkenntnis zu Tisch. Er ist der Zweite, der es nicht begriffen hat. Als einer der ersten Jünger von Jesus hat er schon so viele Heilungen mitgemacht. Er hat schon so viele Wunder begleiten dürfen. Und er scheitert hier genauso und offenbart die gesamte Hilflosigkeit des Jüngerkreises. Er hat bei einem Jungen Proviant entdeckt und gesteht sofort ein: Ich hab's zwar, aber das langt auch wieder nicht, nie und nimmer. In anderen Zeugenberichten lesen wir hier, dass die Jünger am liebsten die Leute einfach heimgeschickt hätten. Sie konnten in ihrer Ohnmacht sich gar nicht darum kümmern, die zu versorgen. Aber genau das war nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes war der Erkenntnisgewinn, unser zweiter Punkt heute. Jesus greift ein. Es ist klar, die Lage ist aussichtslos. Kein Geld, kein Essen, viele Leute. Und die Jünger, die werden es nicht auf die Reihe bekommen. Jesus lässt die Leute lagern. Ein Skandal. Wie kann ich 20.000 Personen zu Tisch bitten? So war das damals, sich zu lagern, meinte, hockt euch, Essen ist fertig. Ohne, dass auch nur der Hauch von so leicht süßlichen Grillen in der Luft liegt. Das wäre so, wenn wir nachher um 12 an den Mittagstisch gebeten werden und nicht einmal die Klöß gerollt sind. In Franken undenkbar. In der damaligen Zeit Katastrophe. Und dann bietet ihnen Jesus Gerstenbrot an. Die Jünger gehen durch die Reihen, die Körbe sind voll, sie werden nicht leer, jeder nimmt sich. Das Gerstenbrot und der Fisch damals waren das niederste aller Nahrungsmittel. Es war rein dafür da, die Grundnahrung sicherzustellen. Und jetzt passiert es, das Wunder. Und das Wunder ist hier nicht, dass aus dem Wenigen, was da ist, auf einmal ein Fünf-Gänge-Menü wird mit Rumpsteak und handverlesenen Prinzessbohnen. Nein, die Leute werden versorgt. Schlicht und einfach. Nicht pompös. Keine Zauberei, keine Lasershow, keine Nebelmaschine. Nein, ganz sachlich. Jesus dankt für die Gaben, die Gott ihm gegeben hat und lässt sie verteilen. Nicht den Inhalt bewundernswert, sondern die Tat hervorhebend, was hier gerade passiert. Ich bin für euch da, ist die Botschaft. Ich versorge euch. Ihr müsst euch vor nichts fürchten. Glaubt einfach nur an mich. Mehr braucht's nicht. Und als guter Hausherr war es damals so üblich, dass die Reste eingesammelt werden. Nahrung war wertvoll und kostbar. Man hat das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und weg. Nein, man hat es zusammengetragen. Für die Leute, die das alles miterleben, ist es erstmal ganz normal. Zu Tisch gebeten, zu essen bekommen, der Überschuss eingesammelt. Aber langsam beginnen die Ersten nachzudenken. Es fängt an zu rattern. Wie läuft das hier? Was geht hier ab? Und natürlich sind da die meisten Tora fest. Die wissen, was steht in der Schrift. Die wissen, was ist ihnen prophezeit. Und natürlich springen die Ersten auf und sagen, 5. Mose 8,15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Jackpot, meint man zunächst. Es passiert dieses absolut Übernatürliche. Und es ist nicht wie vorhin die Frage nach Säge oder Nadel. Nein, die Leute sehen, die schmecken, die spüren, was los ist. Und trotzdem erfassen sie Jesus nur als Propheten. Dieser Blick über den Tellerrand hinaus, was der Unterschied ist zwischen Jesus und den Propheten, wird brach liegen gelassen. Sie wollen einen irdischen, einen politischen Messias, der all ihre Bedürfnisse erfüllt, der sie von der römischen Unterdrückung befreit, der ihnen Zeiten des Friedens und des Überflusses beschert. Das muss er sein. Der macht uns gesund, der hat uns heute geheilt, der kann uns gut zureden, der macht uns Mut und er macht uns satt. Perfekt. Lasst ihn uns zum König machen und die Römer endlich loswerden. Ein Verhalten, wie es so manch einen unserer Christen heutzutage auch widerspiegeln können. Einen Christen, der keinen Erlöser für sein Leben braucht. Bei dem läuft's. Er braucht keinen, der Forderungen einstellt. Nur einen, der ein bisschen des Seelenheil verspricht und meine egoistischen Bitten erfüllt. Und somit spürt Jesus leider ganz, ganz schnell, dass wie er im Süden abgelehnt worden ist, so auch hier im Norden abgelehnt und nicht verstanden wird. Er wird verachtet und misserkannt. Die Leute sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, nur auf ihre Versorgung. Körperliche Sättigung, aber seelisch verhungert. In Selbstherrlichkeit und der Meinung, einen wundersamen König gefunden zu haben, den sie zu diesem machen können, gefangen. Nur diese Frage, wie komme ich raus aus den Fängen der Römer? Und Jesus erkennt es und denkt sich, oh, wenn ich hier jetzt bleibe, die machen mich zum König. Die machen den Putsch mit mir. Ich muss hier schnell weg. Und er flieht noch weiter hoch in die Berge. Heutzutage würde man sagen, zu Neudeutsch, er begab sich in Selbstisolation. Situation hiermit fürs Erste beendet. Was erkannt worden ist bisher, nicht genau geklärt. Wie es weitergeht, sehen wir jetzt. Der Kontrollverlust. Die Szene, als die Jünger Jesus auf dem See getroffen haben. Ob, beziehungsweise wie viel die Jünger zu diesem Moment jetzt schon verstanden haben, wird uns nicht genau mitgeteilt. Jesus ist der Trubel zu viel, die Angst vor diesem Putschversuch zu groß und er schleicht sich. Er fährt nicht mit dem Boot der Jünger. Die gehen runter ans Ufer, schnappen sich das eine Boot, das da ist, fahren über den See. Eine Information, die ganz spannenderweise uns als Leser erst später mitgeteilt wird, als am nächsten Morgen das Volk ans Ufer kommt, das Boot weg ist und alle haben gesehen. Nur die Jünger sind mitgefahren. Und wo ist jetzt Jesus? Wo war Jesus? Für die Menschen, die sie ihn zum König machen wollten, spooky. Einfach weg. Der war nicht im Boot. Und jetzt ist er weg. Und die Jünger sind losgerudert, sind raus aufs Meer. Wir gucken uns nochmal gerade die Karte an. Wir sehen rechts oben, die kamen von der Küste aus, wollten hier rüber nach Kapernaum in die Ecke. Und mitten auf dem See, ungefähr so 4-5 Kilometer auf dem Wasser, kommt Wind auf. Es wird ungemütlich. Mutterseelen allein. Kein Häuptling, keiner, der sagt, wird schon alles. Und zwischen 3 und 6 Uhr wird es richtig ungemütlich. Erstmal waren die Jünger die meisten Fischer. Das heißt, sie waren gewohnt, bei Wind und Wetter nachts in einer Nussschale auf dem Wasser zu schwimmen. War gar nicht so dramatisch. War nicht schön, aber okay. Und dann passiert's. Wir blättern mal zu Matthäus 14. Da wird es nämlich ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und lesen Matthäus 14 ab Vers 25.
Kommt auch hier.
Genau. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Jesus ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Bei allen vier, in allen vier Evangelien deckt sich hier diese Aussage, dass Jesus ihnen begegnet auf dem Wasser und sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Er gibt Zeugnis von sich und sagt, ich bin's, ihr kennt mich, ihr braucht keine Angst haben. Klare Angabe, klare Aussage für ein paar Jünger, die außerhalb jeglicher Kontrolle, sowohl innerlich wie äußerlich auf dem See umhertrieben. Dass er es ist, ist für die Jünger das Entscheidende. So sahen wir es im Johannesevangelium von Anfang an. Es geht immer um Jesus. Nicht erst das Handeln macht Jesus zum Herrn und Retter. Vor allem Tun von Jesus liegt sein Sein. Dass er es ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass Gott durch ihn die Quelle aller Taten ist. Hier wie in Matthäus ist die Geschichte wesentlich mehr ausgeschmückt als wie bei Johannes. Aber der Kerninhalt, dass Gott derjenige ist, der das Weltgeschehen in der Hand hält, wird mehr als deutlich. Er setzt die Schwerkraft außer Kraft. Er kann Wind und Wellen beherrschen und er kann sich beamen. Denn wir lesen im letzten Vers, und sogleich war das Schiff am anderen Ufer angekommen. Fakt ist, dass die Jünger, noch bevor sie wirklich um Hilfe und eine gute Weiterreise überhaupt bitten konnten, schon am Ziel waren und Christus alles unter Kontrolle hatte. Und gleichzeitig zieht Jesus ein weiteres hartes, wirklich hartes Resümee. In Markus 6, 51 und 52 dürfen wir lesen, er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Die Jünger haben es nach wie vor nicht verstehen können, wie groß die Tragweite von Gott in Christus wirklich ist. Wenn wir jetzt noch weiter auf die Stelle hier bei Matthäus, als Petrus aussteigt und zu ihm laufen will, eingehen, dann werden wir heute nicht mehr fertig werden. Das wäre eine eigene Predigt für sich. Aber was sagt uns das hier? Was macht es uns deutlich? Es unterstreicht, wenn unser Fokus, wenn mein Fokus, in dem ja liegen sollte, dass wir alles zur Ehre Gottes tun, und wenn unser Fokus sich nicht mehr ablenken lässt von Jesus, und wir merken, doch, wir sind immer wieder abgelenkt und es rückt immer weiter in den Hintergrund. Das ganze Weltgeschehen, das ganze Familiengedöns, die ganze Arbeit lenkt uns ab von Christus. Wenn wir immer noch meinen, dass wir alles selbst unter Kontrolle haben und uns alleine schaffen müssen, dann sollten wir unseren Glauben wieder mal in Frage stellen und vielleicht so einen klitzekleinen Kontrollverlust zulassen. Ich habe euch zu Beginn zwei Glaubensfragen über mich gestellt. Jetzt seid ihr dran. Eine Glaubensfrage an dich. Bist du satt? Es ist hier heute nicht so gewesen, dass die Leute um Jesus herum nach Essen gefragt hätten. Nein, Jesus bot es ihnen an. Jesus nutzte die Chance, um zu demonstrieren, was zu glauben bedeutet. Zuallererst und hauptsächlich für die Jünger, die direkten Nachfolger und dann auch für die Leute, die genährt wurden, bis hin heute zu uns. Wir sind ganz genauso. Wir wissen so viel mittlerweile von Gott, von Jesus, von seinen Werken und dem Weg mit uns. Die ganze Johannesreihe, jeden Sonntag erfahren wir mehr und mehr und steigen tiefer ein. Und dennoch begreifen wir es immer wieder nicht oder nur zum Teil der ganzen Tragweite. Wir speisen uns mit Halbherzigkeiten ab, ganz nach dem fränkischen Motto, das passt schon so. Und vernachlässigen Gebet, vernachlässigen Bibellese, vernachlässigen Gottes Führung in unserem ganzen Leben. Und dann wundern wir uns, warum es uns immer wieder hungert. Warum sich uns so oft der Magen umdreht? Weil du und ich genau wie die Jünger sind. Wir können es nicht oft genug vor Augen gemalt bekommen, um zu glauben. Aber Gott fordert sich die Ehre und die Anerkennung durch seine Wundertaten nicht dafür ein, dass er so ein Bäberle in der Hall of Fame bekommt, irgendwo an der Wand, cooler Typ gewesen. Nein, er macht es, weil er mich will, weil er dich will. Weil er will, dass wir es verstehen, dass wir es begreifen, wie er zu uns ist. Dass er uns erdacht hat, dass er uns liebt. Und er demonstriert uns, dass er es nur gut meint. Heißt nicht, dass immer alles easy peasy und leicht ist. Aber er meint es mit uns nur gut. Lasst uns doch versuchen, mehr und mehr aufzuhören, dass wir es, gemeint ist unser stetiges Streben nach Zufriedenheit und Glücklichsein, dass wir es selbst in der Hand haben, aufzugeben und zu Gott gehen, in die Anbetung und ihm die Ehre geben für das, was wir haben dürfen und auch für das, was wir durchmachen dürfen mit ihm. Wenn du heute hier bist und merkst, boah, da bewegt sich was in der Magengegend und ich meine nicht kurz vor 12 jetzt der obligatorische Sonntagshunger. Wenn du merkst, du hast Hunger und es erfüllt dich nichts, was bisher los ist, dann such das Gespräch mit uns hier in der Gemeinde, mit vertrauten Personen. Lass uns drüber reden, wo unsere Schwachstellen sind, wo wir gemeinsam und gegenseitig Hilfe brauchen, mehr unser Leben nach dem auszurichten, der für all das verantwortlich ist. Lasst uns ganz kritisch hinterfragen, wie satt wir wirklich sind. Und wie viel Hunger wir noch haben. Auf der einen Seite haben wir endlich Gottes Gnade sättigend für unser Leben entdeckt. Und auf der anderen Seite streben wir noch hungernd danach, Gott immer näher zu kommen und mehr zu begreifen, was er für mich hat. Sind wir in der Gnade gesättigt und haben einen Hunger danach, da weiterzugehen, damit wir glauben, um mehr als satt zu werden. Lass uns aufstehen zum Lobpreis, ihm die Ehre geben, dass das Lob dafür, dass er sich uns zeigt, gezeigt hat, immer wieder zeigt. Die Anerkennung dafür, dass er uns bedingungslos liebt. Den Dank dafür, dass ich nicht länger hungrig in der Welt umherhasten muss. Für den König.